Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute spreche ich mit Ricarda Schlieper. Ricarda hat zusammen mit ihrer Cousine das Familienunternehmen der beiden Väter übernommen. Wir sprechen in der Folge sowohl über die positiven als auch die negativen Erfahrungen, die sie in der Zeit gemacht hat, darüber, wie sie mit ihren Herausforderungen umgegangen ist und wie sie Coaching für sich nutzen konnte. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Ricarda, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich heute im Podcast zu haben.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Ja, ich bin total gespannt, weil du bringst ja heute eine sehr besondere Perspektive mit, nämlich die auf ein Familienunternehmen und Führung im Familienunternehmen, beziehungsweise auch vor allem spezifisch Führung nach der Übernahme eines Familienunternehmens.
Absolut.
Da bin ich sehr gespannt. Magst du direkt einfach mal damit einsteigen, wer du bist, was so dein Background ist und wie du überhaupt in Führung gekommen bist?
Sehr gerne. Also ich, kurz zu mir, ich bin 51 Jahre alt, 20 Jahre verheiratet, zwei Kinder, 20 und 17. Und beruflich bin ich halt, wie du gerade schon gesagt hast, in einem Familienunternehmen groß geworden. Mein Großvater hat das Unternehmen gegründet 1959, mein Vater und mein Onkel haben das 1975 übernommen und final haben meine Cousine und ich es dann 2014 weitergeführt. Der Weg dahin war natürlich, ganz klassisch Abitur gemacht. Dann habe ich irgendwann, nachdem ich mich erst im Sportstudium ausprobiert habe, weil das eigentlich das Einzige war, was ich in der Schule wirklich gut konnte, habe ich dann doch auf Anraten meines Vaters BWL studiert, weil ich war nie so der Typ für die großen Hörsäle. Aber ich habe dann das Glück gehabt, dass ich an einer privaten Fachhochschule in Dortmund an der ISM studieren konnte. Kleine Klassenverbände, die Dozenten alle sehr praxisorientiert und so. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz war ich immer Mittelmaß. Also ich habe ein 3-3 Abi gemacht und auch ein 3-3 Diplom tatsächlich, was schon sehr viel über mich aussagt. Ich bin in vielen Dingen Mittelmaß, keine Fachkraft, ne? Was allerdings nicht unbedingt dem widerspricht, dass man nicht gut als Führungskraft ist, sondern meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich habe gelernt, Studium ist der Weg, ist das Ziel. Man kommt eigentlich nie an. Und ich war aber sehr früh relativ gefestigt, was ich mal werden will. Denn ich habe mit 11 meinem Großvater schon gesagt, dass ich mal irgendwann auf seinem Stuhl sitzen will. Und das hat er auch. Er hat auch gesagt, ja, das kriegen wir hin. Und ich bin eigentlich in dieser Firma groß geworden. Also wir haben über der Firma gewohnt, dann nachher das Haus hinter der Firma gebaut und da gewohnt ein Leben lang. Ich habe auch schon, glaube ich, mit 8 meine erste Inventur mitgemacht in dem Familienunternehmen. Und für mich ist einfach so, wenn ich in eine Werkstatt komme und es riecht nach Öl, dann bin ich zu Hause. Ja, also wir sind ein Landmaschinenhandel, ein John Deere-Händler oder Vertriebspartner, sagt man heute. Man sagt nicht mehr Händler. Und das halt, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und bin dann nach dem Studium 2001 direkt ins Unternehmen. Also ich habe ein halbes Jahr ein Praktikum in einer anderen Firma gemacht, in einem Softwareunternehmen. Bin dann eingestiegen bei uns zu Hause. Und ja, zwischenzeitlich habe ich dann zwei Kinder bekommen und bin dann danach wieder zu Hause eingestiegen. Also ich habe schon auch woanders gearbeitet. Während ich die Kinder hatte in Soest, habe ich in einem kleinen Orthopädie-Schuhmacherbetrieb gearbeitet. 8 Mitarbeiter. Da war ich so die rechte Hand vom Chef. Und dann hatte ich irgendwann 2010 die Möglichkeit, wieder bei uns im Familienunternehmen einzusteigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das große Problem war einfach nur, um das mal eben kurz in den Kontext zu bringen. Ich komme gebürtig aus Soest, aus Nordrhein-Westfalen. Und nachdem hier in Deutschland die Mauer fiel, 1989, hatten mein Vater und mein Onkel eben auch die Möglichkeit, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Brandenburg, in Südbrandenburg, ein Gebiet zu übernehmen. Und da das hier in Brandenburg alles irgendwann wesentlich besser lief, haben wir 2004, 2005 alles in Soest verkauft. Aber ich habe natürlich immer noch in Soest gewohnt. So, und wenn man jetzt relativ gefestigt ist mit 30 und man hat zwei Kinder und man hat seine Hobbys, seine Vereine, seine Freunde, alles in Soest, dann fällt es natürlich doch etwas schwer zu sagen, ach, ich gehe jetzt mal 500 Kilometer in den Osten und fange da neu an. Aber es war tatsächlich so, dass ich da lange drüber nachgedacht habe, möchte ich das nicht. Und mein Ehemann tatsächlich hat irgendwann zu mir gesagt, Schatz, wenn du diesen Job nicht machst, dann wirst du nicht glücklich. Und wenn du nicht glücklich wirst, werden wir alle nicht glücklich. Daraufhin bin ich dann 2011 tatsächlich hier erstmal alleine nach Brandenburg gegangen. Norm hat mit den Kindern weiter noch in Soest gewohnt. Und nach 2 Jahren war ich dann aber so weit, dass ich gesagt habe, das geht jetzt nicht mehr, weil ich bin gependelt jedes Wochenende und man verliert sich dann auch völlig selber. Und 2013 sind mein Mann und die Kinder dann hier auch zu mir Richtung Berlin gezogen, was wir auch nicht bereut haben. Seit 2013 wohnen wir jetzt hier. Ne? Genau.
Schön. Ja, voll krass, ne, dass man da dann nochmal quasi das Leben wie quasi neu anfangen muss. Das macht schon nochmal was aus, finde ich, wenn man in dem Alter, wenn man, wie du sagst, gefestigt ist, Kinder hat, die dann auch gegebenenfalls schon ein soziales Umfeld haben, sich dann zu überlegen, okay, ist es das wert oder ist es das nicht wert? Aber auch voll schön, dass ihr da so in eurem Familienkonzept gesagt habt, naja, das funktioniert aber dann als Gesamtkonzept einfach nicht. Und wir müssen das jetzt einfach machen.
Absolut. Die Kinder waren Gott sei Dank noch so klein, dass man die gut, sage ich mal, verpflanzen konnte. Irgendwann geht das nicht mehr so einfach. Und wir haben uns quasi auch so ein bisschen getroffen. Also der Hauptstandort der Firma ist so 100 Kilometer südlich von Berlin. Und wir wohnen direkt unterhalb von Berlin. Das heißt, für mich natürlich auch schwierig, weil du hast halt einen Arbeitsweg von einer Stunde hin, eine Stunde zurück. Das heißt, hier, wo wir leben, bin ich nie so richtig angekommen, weil man keine Zeit für Hobbys hat und so. Also alle Leute, die ich hier kannte, sage ich mal so die ersten 10 Jahre, waren alles Leute, die ich nur über meinen Ehemann kannte oder über die Kinder. Und in der Firma bist du der Chef oder Juniorchefin oder die Chefin. Das heißt, du hast da ja auch keine Kollegen und Freunde, mit denen du mal einen Kaffee oder ein Bier trinken kannst. Mhm. Aber Gott sei Dank war für mich das immer so, ich bin sehr in meinem Job aufgegangen. Mein Job war immer meine Berufung, nie mein Beruf. Und deswegen habe ich das auch nie so empfunden, dass mir irgendwas großartig gefehlt hat. Ne? Mhm. Aber es war schon so, als ich das erste Mal hier die Kinder aus der Schule abgeholt habe, musste ich einen Personalausweis mitbringen. Und das war immer so, ach so, Sie sind die Mutter. Also ich war dann auch schon echt irgendwie so ein bisschen so die, keine Ahnung, Rabenmutter jetzt nicht. Aber so, man fühlt sich dann so ein bisschen so, weil das hat halt alles Norm gemacht. Ne? Norm hat wirklich sich um Haushalt und Kinder gekümmert und ich konnte mich zu 100% auf den Job konzentrieren. Und das ist auch eine Säule in so einem Familienkonstrukt, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf.
Den Partner meinst du?
Dem Partner.
Ja.
Und die Unterstützung,
ja,
ne, die da im Hintergrund arbeitet.
Total.
Definitiv.
Ja, ich meine generell, egal wie man die Karriere oder das eigene Lebensmodell aufbaut, muss es ja quasi für dieses Gesamtkonstrukt Familie funktionieren. Und ich finde, wir sind ja leider immer noch in einer Zeit, wo, wenn man das als Frau macht, so wie du das gemacht hast, wird man schief angeguckt. Wenn du das als Mann machst, ist es total normal.
Ja.
Und das macht uns Frauen natürlich noch schwieriger. Und selbst wenn, ne, wie bei euch, wo das alles abgesprochen ist, ihr seid da total alle same page, ne, das ist alles genauso, wie das für euch funktioniert, du wirst dann trotzdem irgendwo schief angeguckt und musst dich dann doch wieder irgendwo vor irgendwem vielleicht wieder verteidigen.
Ja, es ist nicht so einfach. Vor allen Dingen war es für uns auch total wichtig, weil ich war ja nicht ums Eck, dass wenn irgendwas in der Schule war oder im Kindergarten, dass ich mal eben schnell nach Hause fahren kann, weil ich hatte immer mindestens eine Stunde Fahrtweg, ne?
Ja.
Und deswegen war es schon wichtig, dass einer hier vor Ort ist. Norm hat dann immer erstmal einen Minijob gehabt als Physiotherapeut, weil ich immer gesagt habe, du musst schon auch noch unter Leute gehen und arbeiten, sonst hier nur Haushalt und Kinder, da wirst du vielleicht auch wegen. Außerdem denke ich auch, dass er sich in seinem Job einfach weiter entfalten sollte. Und er war aber immer quasi hier vor Ort und das war schon wichtig und das hat super funktioniert. Da hat nie einer von uns beiden das Gefühl gehabt, es ist irgendwie komisch und auch für Norm nicht. Norm hat ja auch meinen Namen angenommen, weil ich habe immer gesagt, ich bin das Familienunternehmen, die Firma heißt Schlieper und ich werde nicht ans Telefon gehen und sagen, guten Tag, hier ist Frau Schmitz, so wie er vorher hieß, weil ich bin ja auch im Landtechnikhandel in einer wahnsinnigen Männerdomäne, ja, unterwegs und das habe ich an vielen Stellen natürlich auch gespürt. Und wenn man dann ans Telefon geht und die Firma heißt Schlieper und die Chefin meldet sich als Schmitz, dann bist du direkt, niemand geht davon aus. Also für mich war es immer wichtig zu sagen, guten Tag, ich bin Frau Schlieper, damit jeder sofort weiß, mit wem spricht er. Ne? Ja, genau. Ja, das ist gar nicht so aggressiv, wie sich das vielleicht anhört. Aber es war mir einfach wichtig, dass ich da gar nicht erst wieder immer in diese Erklärungsnot komme. Ne? Und Norm hatte da gar kein Problem mit, meinen Namen anzunehmen. Da ist er auch ganz entspannt.
Voll gut.
Ja.
Aber das ist ja auch das, ne? Das ist ja wieder dieses Thema. So als Frau musst du dir jetzt Gedanken drüber machen, kann ich jetzt seinen Namen annehmen oder nicht, weil sonst werde ich hier nicht für voll genommen, obwohl diese Firma mir gehört und dann muss ich mich immer doppelt und dreifach erklären.
Ja.
Es ist halt einfach schwierig, wie viel Gedanken man sich da machen muss und umso besser, ne, wie du sagst, Augen auf bei der Partnerwahl, wenn man sowas macht, weil sonst wird es noch schwieriger.
Absolut. Aber genau da ist auch, wenn wir da gleich näher drauf eingehen, das Thema Führung war halt auch eben ein Thema, wo ich mich immer als Frau erklären musste oder das Gefühl hatte, es wird immer hinterfragt und belächelt, was ich da mache und wie ich das mache. Und ich habe immer nur gedacht, der Erfolg gibt mir nachher recht. Und das hat er dann auch.
Das hat ja auch funktioniert.
Ja.
Wie bist du das denn angegangen überhaupt? Weil du bist doch ins Familienunternehmen gekommen, aber du hast es nicht sofort übernommen, richtig?
Nein, genau. Es war irgendwann klar, dass mein Vater und mein Onkel dann aussteigen wollten, altersbedingt. Und das, wie gesagt, 2011 war ich dann mit meiner Cousine auch zusammen hier in Brandenburg im Unternehmen. Wir hatten uns beide so ein bisschen, sage ich mal, Bereiche gesucht. Sie eher so das Marketing und den Vertrieb und ich eher so Personal. Weil so ein Familienunternehmen ist ja auch immer so, unsere beiden Väter haben immer im Tagesgeschäft gearbeitet. Mein Onkel war für den Vertrieb, Neumaschinenvertrieb zuständig. Mein Vater hat Gebrauchtmaschinen gemacht und war eher so für den After-Sales-Bereich da unterwegs. Und ja, das waren für mich so Sachen, kann ich gar nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Landtechnik. Interessiert mich auch nicht. Ja? Mhm. Und das sind natürlich auch so Dinge, darfst du bloß nicht aussprechen. However, haben wir uns dann erstmal so ein bisschen angeguckt, okay, wie läuft das überhaupt? Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich die Mitarbeiter hier auch in Sonnewalde und so alles schon gut kannte seit vielen Jahren, weil ich halt während des Studiums immer schon mit dem LKW von Soest nach Sonnewalde gefahren bin und habe, was weiß ich, Mähdrescherreifen oder Regale oder was auch immer hin und her gefahren, sodass die Leute also auch wussten, okay, das ist Ricarda. Und ich war auch immer jemand, der dreckige Klamotten anhatte und sich die Hände schmutzig gemacht hat und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin in das Unternehmen gekommen und habe dann angefangen, alle Abteilungen erstmal so ein bisschen abzuklopfen. Ne? So, wie machen wir das? Warum machen wir das so? Was können wir besser machen? Also ich habe mich immer, wie ich so schön sage, so von unten so angesneakt. Ne? Nicht so, guten Tag, ich bin die Juniorchefin, ich setze mich jetzt hier mal schön auf den Thron, sondern eher, ich bin reingekommen und habe Dinge abgefragt. Ne? Und habe mich, wie gesagt, aufs Personal so ein bisschen konzentriert, dass auch die Arbeitsverträge und alle so ordentlich sind, so ein paar Sachen. Und 2013 haben wir dann eigentlich die Unternehmensnachfolge vorbereitet. Das hat wirklich auch ein ganzes Jahr gedauert. Wir haben das mit der IHK gemacht, die hat unterstützt, was jetzt den Unternehmenswert angeht und mit Steuerberater und Rechtsanwalt und auch unser Wirtschaftsprüfer war hier und da mal beratend mit dabei. Und das dauert halt seine Zeit. Und das ist auch alles nicht so einfach, weil man hat einen Steuerberater und man hat einen Rechtsanwalt und wir sind halt zwei Väter, zwei Töchter. Und da wird natürlich viel so gemacht, wie die Väter das für richtig halten. Und je nachdem, wie der Steuerberater und der Rechtsanwalt so drauf sind, wird das natürlich auch, man will einfach, dass es irgendwie über die Bühne geht. Man vertraut auch, dass alles gut ist. Aber im Nachhinein würde ich sagen, würde ich diesen Vertrag so wahrscheinlich nicht nochmal unterschreiben.
Mhm.
Aber das will ich jetzt gar nicht großartig thematisieren. Wir haben auf jeden Fall die Unternehmensnachfolge gemacht. Und was wirklich gut war, unser Wirtschaftsprüfer hat immer gesagt, eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge findet genau dann statt, wenn der harte Cut kommt. Das heißt, alte Generation raus, junge Generation ran und keine Einmischung mehr. Nicht dieses, ach, ich hätte da gerne noch so einen kleinen Posten oder ich würde gerne noch dieses oder jenes. Weil dann kommt immer die Vermischung. Es ist ja immer so, der Chef bleibt immer der Chef. Und ich weiß genau, ein halbes Jahr, nachdem ich Geschäftsführerin war und mir das Ding mit meiner Cousine gehörte, wenn mein Vater oder mein Onkel reingekommen wäre und die hätten gesagt, warum ist das so und so, das muss so und so, dann hätten alle Mitarbeiter wahrscheinlich sofort angefangen, alles umzuräumen, so wie er das will, obwohl er rechtlich gesehen gar nichts mehr zu sagen hatte in diesem Laden. Das ist einfach so.
Ja.
Wir haben natürlich jetzt das Glück gehabt, dass unsere Väter auch immer noch in Soest wohnten, also 500 Kilometer weit weg.
Ja, okay.
Und die sind dann auch beide wieder zurückgegangen. Das heißt, wir haben dann wirklich so spaßeshalber vereinbart. 1. Januar 2014 gehört das Ding uns. Und wir haben dann quasi zum 27. März, da hat nämlich mein Opa Geburtstag, haben wir eine große Übergabeparty geplant. Und in den ersten 3 Monaten haben unsere Väter Hausverbot gekriegt.
Geil.
Spaßeshalber. Ne?
Ja, so. Aber cool.
Ne? Weil wir gesagt haben, wir machen jetzt den kalten Entzug. Das heißt, unsere Väter müssen sich dran gewöhnen, dass sie nicht mehr hier in der Firma irgendwas zu tun haben. Die Mitarbeiter müssen sich dran gewöhnen, dass unsere Väter weg sind und die beiden Mädels jetzt am Start sind. Und die beiden Mädels müssen sich dran gewöhnen, dass sie jetzt die volle Verantwortung haben.
Mhm.
Also, ne, da haben wir uns erstmal 3 Monate gegeben, weil das ist schon tatsächlich auch ein Unterschied. Obwohl ich auch sagen muss, so zum Schluss, wenn dann 4 Leute irgendwie so verantwortlich sind, also du hast die beiden Chefs und du hast die beiden Juniorchefinnen, dann fangen die Mitarbeiter auch an, wen frage ich jetzt? Wer entscheidet das jetzt? Und wie auch immer. Weil ich habe zu meinem Vater und zu meinem Onkel immer gesagt, ihr könnt jetzt hier nicht einfach Entscheidungen mehr treffen ohne uns zu fragen, weil das sind Entscheidungen, wo wir die Konsequenzen für tragen müssen.
Ja.
Und deswegen möchte ich bitte mitreden. Ne? Also ich war da immer schon sehr rigoros und es ist natürlich auch immer ein bisschen anstrengend, weil ja, es ist halt eben eine familiäre Bindung. Das heißt, deine Eltern wissen meistens doch besser, wie es funktioniert, obwohl du vielleicht eine andere Einstellung hast. Und ja, deswegen ging es auch manchmal ein bisschen hoch her, aber im Grunde genommen haben sie das auch verstanden. Und ich muss auch tatsächlich sagen, nach dem 01.01.2014 haben unsere Väter sich tatsächlich auch größtenteils rausgehalten.
Aber voll gut, weil, also ich stelle mir das super schwierig vor, wie du sagst, ne, ihr wart ja auch noch zu viert, nicht nur dein Vater und du, sondern es waren zwei Seniorchefs und zwei Juniorchefinnen. Also das stelle ich mir fast noch einfacher vor, in dem Sinne, dass ihr zwei Frauen wart und ihr nicht später noch dieses, das ist der Mann und das ist die Frau, parallel auch noch ausfechten musstet. Aber trotzdem, dieses, ne, zu viert irgendwas machen, super anstrengend. Und dann noch dieses Familiending dahinter, so, dass du quasi sagst, ich übernehme jetzt diese Firma, aber es ist halt mein Vater und mein Onkel. Und was sage ich jetzt hier, was mir, ne, einerseits habe ich das Gefühl, kann man dann öfters auch so richtig Tacheles reden. Andererseits macht man sich da unter Umständen halt noch irgendwelche Beziehungen kaputt, die dann halt dein Privatleben betreffen, weil das irgendeine Auswirkung nachher auf die Familienkonstellation hat.
Ja. Aber man muss halt einfach für sich selber entscheiden. Ich bin da jetzt ganz klar in meiner Kommunikation. Das ist auch etwas, was ich nachher mit meiner Cousine immer ganz klar gesagt habe. Wir können uns menschlich super verstehen. Ich liebe meine Cousine wirklich abgöttisch. Also die ist 10 Jahre jünger als ich. Ne? Mhm. Das heißt, als Kinder hatten wir gar nicht unbedingt so viel miteinander zu tun, weil da sind 10 Jahre natürlich Quantensprünge. Aber ich habe immer gesagt, hier geht's ums Business. Und da können wir nicht dieses, ach na ja, und vielleicht, und ich fände es halt gut, sondern es muss passen. Und ich habe immer sehr klare Vorstellungen. Deswegen wurde mir auch immer nachgesagt, dass ich sehr hart bin. Dabei bin ich gar nicht hart. Ich bin eigentlich super weich, aber ich bin halt sehr klar. Ich weiß genau, was ich will und vor allen Dingen weiß ich auch genau, was ich nicht will. Und das habe ich immer sehr deutlich kommuniziert, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf so einen Schniggelschiss, wo nachher dann keiner mehr weiß, was ist jetzt hier eigentlich Phase. Also es müssen Dinge klar abgesprochen werden. Bei meiner Cousine und mir war es zum Beispiel so, von Anfang an war klar, ich bin der Erstboss und sie ist der Zweitboss. Und da waren wir beide absolut fein mit.
Mhm.
Aber es ist halt total wichtig, ne? Dass wir haben klare Absprachen gehabt. Ich war immer diejenige, die die interne Kommunikation gemacht hat mit den Mitarbeitern, weil das mochte sie nicht so gerne. Sie hat dann dafür aber immer die Kommunikation, wenn wir jetzt Veranstaltungen hatten, hat sie die Kundenansprachen gemacht und so. Das war dann so was, wo sie Bock drauf hatte. Und dann hat sie das gemacht. Also wir haben uns immer gegenseitig auch unsere Bühne gegeben. Aber es war halt relativ schnell klar, dass sie fein damit ist, wenn ich die finale Entscheidung treffe, dann ist das so und dann ist das okay. Und das war etwas, was uns die Arbeit natürlich auch massiv erleichtert hat. Also das hört sich immer alles, wenn ich darüber nachdenke, so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, hart an oder als wenn ich mich jetzt hier in den Mittelpunkt gedrängelt hätte. Aber es ist einfach so, es gibt immer Leute, die gerne in der ersten Reihe stehen und es gibt Leute, die gerne in der zweiten Reihe stehen oder irgendwas dazwischen. Und ich finde, wenn man das klar definiert hat, dann hat man umso weniger Probleme und es läuft einfach umso besser.
Total. Ja. Also Klarheit sowieso, egal wo, ist immer der beste Weg. Und das ist auch das, ne, ich finde es schade, ich glaube, das ist aber, ich will das eigentlich gar nicht so ausschlachten, aber ich habe schon ein Gefühl, dass das so ein bisschen auch so ein Frauending ist. Wenn du klar bist, wirst du direkt als hart und kalt wahrgenommen. Dabei hat das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Du kannst total klar in der Sache sein und trotzdem voll der Beziehungsmensch sein. Und so kenne ich dich ja auch. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, ne, dass du von unten ran alle Abteilungen kanntest, du wusstest, was Sache ist. Du bist nicht hingegangen und hast gesagt, so machen wir das jetzt ab jetzt, sondern du hast gefragt, wie machen wir es? Wie könnten wir es besser machen? Was denkst du? Was brauchst du, um deinen Arbeitsalltag besser zu gestalten? Und das ist ja auch genau das, wie ich auch sagen würde, wie ich jemandem raten würde, eine Führungsstelle, egal auf welcher Ebene, anzutreten. Erstmal zu beobachten und zu sagen, was läuft hier? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Wo kann ich dich supporten? Und nicht hinzugehen und sagen, so, und jetzt räume ich den Laden hier mal auf, weil die letzten 10 Jahre hat es ja offensichtlich nicht funktioniert so.
Genau, und das ist nämlich auch so ein bisschen, also wie gesagt, mein Vater und mein Onkel, die haben wirklich Pionierarbeit geleistet hier damals in Brandenburg und ich schätze das, was die geleistet haben, wirklich auch sehr, ja. Trotzdem war es manchmal so, dass ich mir angeguckt habe, weil wie gesagt, ich bin in dieser Firma groß geworden und ich habe immer gelernt, als Chef musst du dominant sein, aggressiv sein, du musst ansagen und So habe ich das in mir aufgenommen und habe gedacht, aha, so muss ich sein. Und als ich dann nachher so 2010, 2011 wieder in die Firma kam, habe ich so oft gedacht, die Seniorchefs können auch Vorbilder sein, indem sie dir zeigen, wie du es nicht machen willst. Und was jetzt, ja, was aber nicht falsch ist. Ja, es ist nicht so, dass unsere Väter jetzt eine wahnsinnige Fluktuation hatten oder Riesentheater, sondern ich glaube immer, wenn Mitarbeiter wissen, wie der Chef ist, berechenbar ist, ist es ein Choleriker, ist es ein Weichei, ist es keine Ahnung, aber es ist klar und nicht heute so und morgen so, dann kommen sie auch gut damit klar. Ne? Aber ich wusste halt immer, ich möchte so nicht sein, weil als klar war, dass wir die Firma übernehmen, hat John Deere uns damals einen Coach geschickt. Und der wollte dann mich, sage ich mal, persönlichkeitstechnisch oder charaktertechnisch wirklich auf links ziehen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich bin so nicht. Ich bin nicht diejenige, die hier jeden Morgen erstmal, keine Ahnung, durch die Firma rennt und alle zusammenscheißt und auf den Tisch haut für nichts und wieder nichts. Ne? So bin ich einfach nicht. Das fühlt sich nicht richtig an. Und wir haben dann auch 2013 angefangen, mit einem Coach zu arbeiten, mit einer Frau, die schon unsere Firma viele Jahre begleitet hat. Und das war für mich halt wirklich auch der Gamechanger. Ne? Mhm. Also die hat das aus mir rausgekitzelt, was in mir ist und nicht mich jetzt umgedreht. Also ich bin oft aus dem Coaching raus und habe gedacht, Alter, Bell, ich habe so viel Knoten im Kopf, dass ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich die jemals wieder lösen soll. Aber da waren so viele Aha-Momente jedes Mal, weil ich einfach gemerkt habe, das bin ich und damit kann ich auch meinen Weg gehen. Und vor allen Dingen, ich muss auch so meinen Weg gehen, damit ich mir selber treu bleibe. Weil das, was die Leute mir immer wieder gesagt haben, was sie an mir schätzen, ist, dass ich authentisch bin. Man kann sich darauf verlassen, was ich sage. Wenn ich etwas sage, dann meine ich das so. Wenn ich sage, pass mal auf, das hast du super gemacht. Ich finde, du hast einen richtig guten Job gemacht. Dann ist das ein Kompliment, was die Leute annehmen können. Und wenn ich angefangen habe, mit den Leuten durch die Zähne zu sprechen, dann wussten sie, okay, jetzt wird es Zeit zu laufen. Ganz schnell. Ne? Also es war immer klar. Und ich kann auch sehr gut negatives Feedback geben, ohne jemanden dabei zu verletzen, sondern einfach zu sagen, das läuft so nicht, aber immer mit der Maßgabe, okay, so ist der Status quo, das funktioniert so nicht, wie machen wir es besser? Mhm. Und um nochmal darauf zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, ich habe von Landtechnik keine Ahnung und das ist für mich auch der größte Vorteil gewesen, weil ich habe den Leuten gesagt, ich habe keine Ahnung davon und darin hat mich auch mein Coach immer bestärkt. Du hast keine Ahnung, du bist nicht die Fachkraft und du wirst das auch bitte nicht. Du wirst nicht anfangen, den Leuten Fachfragen zu beantworten. Die können kommen und Fragen stellen, sollen aber bitte 2, 3 Lösungen mitbringen. Und ihr könnt gemeinsam entscheiden, welchen Weg ihr geht. Mhm. Deine Leute müssen anfangen, selber zu denken, selber zu entscheiden, autonom zu arbeiten. Und der Vorteil war, ich konnte viele Fragen ja auch gar nicht beantworten, weil ich wirklich keine Ahnung hatte. Und ich habe ja irgendwann mal, kannst du dich vielleicht noch erinnern, das ist wirklich auch mein Leitspruch, willst du den Chef sprechen oder einen, der Ahnung hat, was mir irgendwann mal so über den Weg gelaufen ist, dieser Spruch, den habe ich so verinnerlicht und den habe ich auch wirklich dann in jeder Situation rausgehauen, bei Kunden, bei meinen Mitarbeitern. Und am Anfang war das immer so, das kannst du doch nicht sagen und als würde ich mich für dumm verkaufen selber und so weiter. Und ich habe dann immer gesagt, nein, ihr seid meine Spezialisten, ihr seid meine Fachleute. Ich bin nur dazu da, dafür zu sorgen, dass ihr unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten könnt. Ihr müsst die Arbeitsmaterialien haben, die ihr braucht und ihr müsst die Bedingungen haben, in denen ihr perfekt arbeiten könnt. Das ist mein Job. Den Job zu machen, das ist euer Job. Hm. Ja, und wenn sie es nicht verstanden haben, habe ich immer gesagt, guck mal, stehe ich in der Werkstatt und repariere den Mähdrescher? Nein. Ja, warum nicht? Ja, kannst du ja gar nicht. Da habe ich gesagt, warum denn? Ich bin doch die Chefin, ich muss doch alles können hier in diesem Laden. Nein, aber hast du ja gar nicht gelernt. Da habe ich gesagt, aha, okay, und jetzt? Ja, aber dafür hast du doch mich. Da habe ich gesagt, ah, gut, wir kommen der Sache näher. So, und so habe ich das immer, ne, ich bin auch jemand, der immer gerne in Geschichten und in Bildern redet, damit es einfach ist, nicht weil die Leute doof sind, sondern weil ich einfach finde, dass es dann einfacher zu verstehen ist. Und das hat ungefähr so 1,5 Jahre gedauert, dass die Leute gemerkt haben, aha, okay, cool, das macht voll Bock. Ich kann also hingehen, wenn ich eine Frage habe. Meine Tür war immer auf, aber ich muss halt eine Lösung mitbringen. Aber es ist für Mitarbeiter doch auch viel schöner, wenn nachher die Lösung so aussieht wie das, was sie sich überlegt haben. Als wenn ich als Chef sage, ja, ist alles Quatsch, wir machen das jetzt so und so und so. Ja? Klar war immer, dass ich natürlich, wenn wir keinen Konsens finden, dass ich dann irgendwann eine finale Entscheidung treffen muss, weil nichts ist schlimmer als keine Entscheidung. Aber trotzdem war es in den meisten Fällen so, dass wir eine Lösung gemeinsam gesucht haben und eine Lösung gemeinsam gefunden haben. Und damit war auch die Hürde weg, zu sagen, es funktioniert irgendwie nicht. Hm. Ja? es geht nicht. Weil ich immer gesagt habe, wenn wir feststellen, dass das jetzt nicht funktioniert, dann müssen wir uns wieder hinsetzen und dann müssen wir wieder justieren und dann müssen wir gucken, rechts geht nicht, dann gehen wir vielleicht mal links und gucken mal da. Und das hat nachher dazu geführt, dass wirklich die Mitarbeiter sich gewertschätzt gefühlt haben, weil ich immer gesagt habe, ihr seid meine Spezialisten und ich auch bei den Kunden gesagt habe, jetzt, ihr müsst das doch mal verstehen. Das ist mein Spezialist. Der kann dir das bis ins letzte Detail erklären. Was soll ich denn jetzt dabei? Natürlich kann ich jetzt eine Entscheidung treffen, ob du hier nochmal 5 Euro Rabatt kriegst oder eine Kulanz. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich meinen Mitarbeitern soweit die Entscheidungsgewalt gebe, dass sie das alles selber können. Weil ansonsten beschäftige ich mich ja nur mit sowas. Und dafür bin ich nicht da. Meine Aufgabe ist es, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Aber in solchen Familienunternehmen wie in unseren war es halt einfach üblich, dass die Chefs im Unternehmen arbeiten, dass die wirklich, keine Ahnung, ich habe so viele Kollegen gehabt, John Deere-Händler, die noch jede Rechnung abzeichnen, jeden Lieferschein prüfen und so, wo ich immer gesagt habe, das habe ich noch nie gemacht. Ja, aber wie hast du denn dann die Kontrolle? Da habe ich gesagt, na, ich habe halt ein gutes Controlling, ich kriege jeden Monat meine Zahlen und damit kann ich gucken, wo hakt's und wo muss ich nochmal hinterhergehen und wo läuft's gut, wo muss ich jetzt gerade nicht hingucken. Also ganz einfach professioneller zu arbeiten. Und ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich 2014, direkt als wir angefangen haben, einen super Controller einstellen konnte. Der Controller und ich, also Ronny und ich, wir waren auch wirklich so wie Yin und Yang. Ne? Ich so die erste Reihe und die Rampensau und vorne und die Gespräche geführt. Und er war halt so der richtige Controller. Ich liebe meine Zahlen, ich liebe meine Strukturen, ich liebe alles in eine Organisation zu packen und so. Aber ich bin halt gerne in der zweiten Reihe. Und das hat super funktioniert. Wir haben da wirklich wahnsinnig gut harmoniert. Der hat mir auch wahnsinnig viel beigebracht, was mein Unternehmen an sich angeht. Weil im Studium lernst du, aber wenn du dann nachher in der Praxis bist, dann raffst du erstmal, was du da alles gelernt hast, weil du es dann plötzlich mit Leben füllst. Und das war natürlich total, total super. Und das hat nachher wirklich dann dafür gesorgt, dass alle Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligt waren, sich wertgeschätzt gefühlt haben, den Unternehmenserfolg auch gefeiert haben, weil es war ja ihrer. Nicht so dieses, ich mache meine Chefin hier immer reicher und ich habe gar nichts davon, sondern wir sitzen alle in einem Boot und wir sind alle gleich wichtig.
Aber das zeigt ja auch wieder, das hast du jetzt an mehreren Stellen schon gemacht, dass ihr immer voll drauf geguckt habt, was sind die jeweiligen Stärken und wie können wir uns ergänzen. Ne, also bei dir mit deiner Cousine, was sind unsere Stärken und wie verteilen wir unsere Rollen wirklich und unsere Verantwortlichkeiten, damit wir uns A, nicht in die Quere kommen, B, unsere eigenen Interessen und Stärken auch am besten ausleben und C, natürlich uns so zuarbeiten können. Das Gleiche machst du mit deinem Controller und das Gleiche hast du ja auch mit deinen Leuten gemacht, ne? Zu sagen so, hier, das sind deine Stärken, das sind meine Stärken, dafür brauchst du mich nicht fragen. Du kannst die Lösung selber finden, ohne sie aber damit alleine zu lassen. Also das ist ja genau der Punkt, ne? Dass dieses zusammen etwas erarbeiten, finde ich total stark. Wie hast du das gelernt?
Eigentlich gar nicht. Also ich habe sehr viel intuitiv gemacht, aber durch das Coaching sind wir halt immer wieder dahin gekommen, dass eben die Situation war, okay, was würdest du jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde das jetzt so oder so oder so machen. Und mein Coach, also Anne hieß die Frau, Grüße gehen raus, die hat dann halt immer gesagt, brauchst du nicht. Wirklich mir auch einfach beigebracht, gut, das mag jeder finden, wie er will, oder es ist 1999 oder so, aber dieses Mitarbeiter sind gelb, grün, rot und blau. Und das war einfach für mich so ein Punkt, egal ob das jetzt gut ist oder nicht, aber es war so ein Punkt für mich, wo ich verstanden habe, ich muss gar nicht jeden Mitarbeiter auf einer menschlichen Ebene mögen, also wirklich mögen, dass ich sagen würde, hey, das wäre jemand, mit dem würde ich zum Sport gehen oder mal ein Bier trinken gehen, sondern das ist einfach seine Persönlichkeit, die er einfach aber auch braucht, um seinen Job zu machen. Ich bin halt völlig chaotisch. Super chaotisch. Für mich ist immer so, ich mache das alles irgendwie so aus dem Lameng raus. Strukturen, ja, aber dafür hatte ich eben Ronny. Das war für mich so alles nicht so meins. Ich bin eher so der Typ, der da ist, um zu quatschen, zu fragen und die Leute mitzunehmen. Aber einfach dieses Mitarbeiter zu verstehen und warum sind die so und wie kann ich darauf reagieren, wie kann ich die mitnehmen, ohne dass ich denke, oh Gott, Alter, du gehst mir so auf den Sack, sondern zu denken, gut, dass du mir auf den Sack gehst, weil du arbeitest in der Buchhaltung zum Beispiel. Ja, also nicht, dass mir meine Buchhalterinnen auf den Sack gegangen wären, die waren wirklich auch ganz super tolle Frauen. Aber eben dieses Kleinkarierte, wo du, wenn du so ein Typ bist wie ich, einfach manchmal denkst, oh mein Gott, also jetzt brauchen wir uns doch wegen 2 Cent nicht anstellen. Doch, sollten wir schon in der Buchhaltung, also sollten wir schon auf 2 Cent gucken. Ja. Und das war halt total wichtig, da eben immer wieder zu sehen, okay, man soll auch nicht, und das machen auch manche falsch, man soll nicht nur Leute einstellen, die so sind wie du.
Mhm.
Um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Man soll die Leute eben danach einstellen, wo liegen ihre Stärken, wo sind die Qualifikationen, ja. Trotzdem habe ich immer darauf geachtet, und das habe ich auch immer sehr deutlich kommuniziert, auch schon im Bewerbungsgespräch, das Team steht im Vordergrund. Das heißt, du kannst qualifiziert sein, noch und nöcher. Wenn du in das Team menschlich nicht reinpasst, dann gehst du hier schneller, als du zur Tür reingekommen bist.
Mhm.
Jetzt vielleicht nicht so hart, aber auf der anderen Seite, es ging mir immer darum, wir sind das Team, wir kommen alle gut miteinander klar. Wenn jetzt jemand reinkommt, der ein Störfaktor ist, da bin ich dann auch sehr hart und sehr konsequent gewesen. Und das ist halt eben auch so dieses Ding. Dadurch, dass ich am Anfang stark auch aussortiert habe bei den Mitarbeitern, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Ich habe auf die Mitarbeiter halt auch gehört, wenn die gesagt haben, mit dem oder mit der, das geht überhaupt nicht, die macht ihren Job nicht und die dies und das und jenes, habe ich immer gesagt, gut, dann sollen wir die Person entlassen. Ja, können wir die ersetzen für eine Zeit, bis ich was Neues gefunden habe? Ja, okay, gut. Und dann haben wir das auch gemacht und das hat wirklich gut funktioniert, weil viele Mitarbeiter denken ja immer, wenn man etwas Schlechtes sagt über einen anderen Mitarbeiter, dann ist das Petzen. Und ich habe gesagt, im Unternehmen gibt es kein Petzen, außer wir sind auf einer persönlichen Ebene. Ja, aber wenn jemand seinen Job nicht macht, hat das nichts mit Petzen zu tun. Weil wenn jemand in die Kasse greift zum Beispiel, dann klaut der übrigens nicht mir das Geld, sondern uns allen.
Mhm.
Das ist Geld, was ich nicht benutzen kann, um eine Firmenfeier zu schmeißen oder jemandem eine Gehaltserhöhung zu geben oder einen neuen Computer anzuschaffen oder was auch immer. Und das ist auch so etwas, was man immer wieder wiederholen muss, um das in die Köpfe der Mitarbeiter reinzukriegen, weil alles, was wir machen, das betrifft uns alle.
Mhm.
Und ich arbeite nicht nur für den Chef, ich arbeite eigentlich für das Unternehmen und das Unternehmen bin übrigens auch ich. Das hat halt ganz viel auch mit Reden und Reden und Reden und Reden zu tun. Und deswegen auf der einen Seite, weil ich halt sehr konsequent war bei den Mitarbeitern, habe ich zwischenzeitlich war ich die schwarze Witwe, ja.
Mhm.
Und auf der anderen Seite haben mir dann Händlerkollegen gesagt, ja, du mit deinem emotionalen Blabla. Wo ich dann gesagt habe, ja, okay, gut, ja. Weißt du, weil bei John Deere war es immer so, wenn wir Geschäftsführertagung hatten, dann ging das immer los. Geschäftsführertagung, ja, und dann ging das los. Dann wurden Milchpreise, Kotflügelprobleme beim 7R, Niederschlagsmengen und all sowas besprochen. Und ich habe da immer gesessen mit Julia und wir haben immer gedacht, boah, keine Ahnung, worüber reden die bitte, ja? Wie viel Doppelzentner haben wir geerntet? So, ja, das hätte ich alles erfragen können, wenn ich das wollte. Aber das war halt in dem Moment vielleicht auch nicht mein Hauptthema. Und mein Coach Anne hat dann irgendwann zu mir gesagt, also bei der nächsten Geschäftsführertagung, wenn es so losgeht, dann stehst du einfach mal auf und sagst, Entschuldigung, aber war das hier die Geschäftsführertagung oder sind wir hier im Kundendienst-Call für den 7R? Ne? Ich habe mich immer so dumm gefühlt in diesen Meetings, weil ich nicht mitreden konnte. Und sie hat zu mir gesagt, und es ist genau wunderbar, dass du nicht mitreden kannst, weil das ist nicht dein Job. Das ist Tagesgeschäft, das ist Werkstatt, das ist Ersatzteillager, das ist Verkauf. Das ist nichts, womit du dich beschäftigen solltest. Und das hat lange gedauert, dass ich dann das Gefühl hatte, okay, wir müssen wirklich über strategische Themen sprechen und nicht über Themen, die was mit Motorproblemen in der Werkstatt zu tun haben. Ne?
Mhm.
Aber das war halt eben so ganz typisch. Da wurde ich dann immer so ein bisschen belächelt, wenn ich jetzt gerade nicht wusste, wie viel Trecker wir heute verkauft haben, weil das waren Sachen, die wusste mein Verkaufsleiter oder die habe ich dann einmal im Monat bekommen, die Zahlen. Und ich war auch nicht im Verkauf tätig und habe ich einfach nicht gemacht. Ne?
Ja. Ich finde es voll spannend, dass das bei dir so gut funktioniert hat, weil es ist ja in so Familienunternehmen, ne, und ich denke, daher kommt es auch. Man wird mit diesem Familienunternehmen groß und wird dann unter Umständen halt schon voll früh dort in einen bestimmten Job gesteckt und dann hat man ja dieses ganze Expertenwissen und dann ist es ja auch super schwierig, das aufzugeben. Und du hast ja selber gesagt, du bist eigentlich auch in diesem Familienunternehmen groß geworden. Ihr habt ja sogar dort gewohnt und kennst eigentlich alles und jeden. Und trotzdem hast du es geschafft, quasi nicht die Expertin zu sein, die jetzt in jeder Kleinigkeit die Finger noch mit drin hat, weil sie das auch schon mit 12 das erste Mal gemacht hat.
Genau.
So. Und diesen Abstand zu behalten und eigentlich ja genau das zu machen, ne, was deine Coachin gesagt hat, das ist nicht dein Job.
Mhm.
Und es ist natürlich einfacher, es nicht zu deinem Job zu machen, wenn es noch nie dein Job war.
Absolut.
Aber ich stelle mir das trotzdem voll schwierig vor, dann in dieser Gruppe von anderen Menschen zu sein, die ja quasi mehr oder weniger den gleichen Job haben, theoretisch, wie du, die den aber ganz anders machen. Und dann so ein bisschen Revoluzer zu sein und zu sagen, was ist das hier eigentlich? Leute, das kann doch so nicht gehen.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn man auch so wie ich, Leute, die mich kennen, sagen immer, ja, ich bin super selbstbewusst, ich weiß, wo ich stehe, ich bin klar und definiert. Ich bin nie so gewesen. Ich habe nie viel geredet. Das fing dann erst so in meinen 20ern an. Und ein Verkäufer von mir hat mal gesagt, ah, und dann hast du nicht mehr aufgehört, als du dann wusstest, wie es geht. Ja, habe ich gesagt, ja, das könnte so sein. Aber da siehst du auch, was für eine offene Beziehung ich mit meinen Mitarbeitern hatte. Die waren auch sehr deutlich in ihrer versteckten Kritik. Für mich ist es auch so, ich bin relativ schnell auch verunsichert, wenn der Moment richtig ist, ne? Und diese Sache hat mich halt verunsichert, dass ich gedacht habe, ich mache meinen Job nicht richtig, weil ich da nicht mitreden kann. Und auch immer dieses, ja, was machst du denn da? Und das ist mir alles zu emotional und weiblich und weiß ich nicht. Das hat mich schon verunsichert. Also meine Coachin hat irgendwann mal zu mir gesagt, ach, weißt du, Ricarda, das ist immer so süß. Ne? Wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du immer dieses kleine miese Kätzchen, das sitzt dann da ganz schüchtern und so. Und wenn jemand hinter dir in den Spiegel guckt, der sieht die Löwin. Und das musst du einfach abstellen. Weil sie sagt, wenn du in einen Raum kommst, weiß jeder sofort, dass du die Chefin bist. Du brauchst nicht mal einen Mund aufmachen. Das ist so. Und das war etwas, was ich mir einfach zu Herzen nehmen musste. Trotzdem habe ich mich immer und ständig und in einer Tour hinterfragt. Ist das richtig? Mache ich das gut? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und ich konnte noch so oft irgendwo eingeladen werden. Weil als die Männer dann plötzlich mitkriegten, dass das sehr erfolgreich ist, was ich da mache, weil meine Zahlen ja entsprechend besser wurden. Mit unserem Controller haben wir so viele Maßnahmen angefangen, die wir gemeinsam umgesetzt haben und immer mit den Mitarbeitern dabei. Weil wer soll es umsetzen, wenn nicht die? Und die Zahlen waren einfach super. Da wurde ich dann plötzlich immer gefragt, ja, wie machst du das eigentlich? Wie machst du das eigentlich? Mhm. Dann habe ich gesagt, na, das mache ich mit meiner Mutti-Scheiße. Ja? Indem ich einfach sage, ich nehme die Leute mit. Aber ich weiß noch, ich habe mal, ich glaube, das war damals der Geschäftsführer oder vielleicht ist auch egal, auf jeden Fall höheres Tier bei John Deere. Und dann habe da gesagt, naja, wie funktioniert das denn? Und da habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, da hatte ich auch schon einen Sekt getrunken, habe ich mich getraut. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich finde einfach so ein Unternehmen, ich bin jetzt nicht so der Freund von, ja, wir sind eine Familie, weil für Familie arbeitet man meistens umsonst. Das tut man natürlich in einem Unternehmen nicht. Aber ich fühle mich so ein bisschen wie die Mutter, weil die Mutter hält den Laden zusammen. Die Mutter baut den Rahmen, der ja existenziell ist für die Mitarbeiter. Die Mutter setzt die Grenzen. Die Mutter lobt, die streichelt, ja, und wehe, die Mutter fängt an, durch die Zähne zu sprechen. Dann ist aber Feierabend. Papa kann so oft schreien, wie er will, das ist dann manchmal so, naja, hier rein, da raus, so ist Papa eben, aber wehe, Mama fängt an zu schreien oder ganz, ganz leise zu sprechen. Und so habe ich das einfach gelebt, weil jeder Mensch hat Respekt vor seiner Mutter. Und ich habe immer gesagt, wenn eins in diesem Unternehmen nicht verloren gehen darf, dann ist es der Respekt. Auch wenn wir uns alle duzen. Ich hatte Kunden, die das fürchterlich fanden, dass wir uns alle geduzt haben, weil die einfach der Meinung waren, da geht der Respekt verloren. Und da habe ich gesagt, bei uns geht der Respekt nicht verloren. Wenn der Respekt verloren geht, dann arbeiten wir nicht mehr zusammen. Ja, weil das war mir einfach wichtig. Es ist egal, ob du bei uns die Reinigungskraft warst oder die Geschäftsführung. Trotzdem bin ich losgegangen und habe gesagt, möchtest du einen Kaffee trinken? Soll ich dir was mitbringen? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich habe auch immer gesagt, warum soll ich jemanden anschreien, wenn ich auch jemanden bitten kann, etwas für mich zu tun? Natürlich war immer ein bisschen lustig, habe ich dann gesagt. Und dieses Bitte ist natürlich keine Frage, sondern eine freundliche Form der Anweisung. Aber trotzdem ist es halt ein anderer Ton, zu sagen,
voll,
kannst du das bitte für mich machen? Und selbstverständlich sind auch mir mal die Nerven durchgegangen und ich habe hier und da mal einen Mitarbeiter richtig angeschrien. Es gab Situationen, wo Mitarbeiter sich wirklich zurückhalten mussten, nicht laut loszulachen, weil ich so wie so ein HB-Männchen durch die Werkstatt getobt bin. Da haben wir auch nachher herzlich drüber gelacht. Aber es gab eben auch Situationen, wo ich wirklich selber unter Stress stand. Zum Beispiel zu Corona, weiß ich, habe ich zwei Mitarbeiter sowas von zur Sau gemacht, weil sie ihre scheiß Maske nicht auf hatten. Und dann habe ich nachher angerufen und habe mich entschuldigt für den Ton. Aber habe gesagt, das, was ich inhaltlich gesagt habe, habe ich so gemeint, weil wir müssen uns einfach alle an Regeln halten. Ich hasse diese Maske auch, aber es gibt halt eben Regeln. und wir müssen uns alle dran halten. Und deswegen, ich stehe einfach im Moment auch wahnsinnig unter Stress mit diesen ganzen Corona-Regeln und hin und her und hast du alles nicht gesehen. Und da sind mir einfach die Nerven durchgegangen und der Mitarbeiter hat dann zu mir gesagt, ach, weißt du was, Chefin, das ist schon völlig okay. Du darfst ruhig auch mal laut werden. Das ist schon in Ordnung, ne? Und ich finde, das hat halt auch was mit Respekt zu tun, dass man sich ruhig auch mal entschuldigen kann für etwas. Nur weil man der Chef ist oder die Chefin ist, ist nicht alles okay, was man macht.
Voll.
Und das ist eben auch so ein Punkt. Zu sagen, ich weiß das nicht, geht ja vielen ganz schwer über die Lippen. Kannst du mir helfen? Geht ganz schwer über die Lippen. Oder es tut mir leid, geht auch ganz schwer über die Lippen. Also ich weiß das nicht und kannst du mir helfen, sind eigentlich bei mir Dauerbrenner gewesen. Keine Ahnung, kannst du mir das nochmal erklären? Ich weiß, jeden Monat kamen die Ersatzteilzahlen von John Deere und irgendwann kam Tobias dann immer schon in meinem Büro und hat gesagt, so Chefin, was willst du denn heute wissen? Was soll ich dir denn heute erklären? Okay, ja gut, ich habe nochmal eine Frage da und dazu. Und ich finde, das ist ja einfach auch total cool, weißt du? Niemand hat jemals gedacht, ich wäre blöd. Sondern es war einfach klar, es ist nicht mein Job und es war überhaupt kein Problem für irgendjemanden, mir zu helfen oder mir etwas zu erklären. Und das hat halt auch super Spaß gemacht, weil den Mitarbeitern hat das auch Spaß gemacht, weil die einfach auch gesagt haben, ich bin ja jetzt hier der Spezialist und ich kann meiner Chefin erklären, ob wir gut sind oder ob wir schlecht sind und was wir ändern sollten und so weiter und so fort. Und gut, wir haben jetzt nicht auf einer rosa Blümchenwiese gelebt, ja, das wollen wir auch ganz klar sagen. Aber ich muss sagen, in der Retrospektive, klar, romantisiert man vielleicht auch einiges. Aber im Großen und Ganzen ist das tatsächlich schon auch so gewesen, dass die Leute sehr zufrieden waren und dass wir einfach ein tolles Betriebsklima hatten und miteinander gearbeitet haben, ne?
Ja, das glaube ich. Dein Fokus war halt auch die Beziehung zu deinen Leuten aufzubauen, ne? Und deswegen funktioniert es ja dann auch, dass man mal einem die Hutschnur platzt und man es schafft, sich danach zu entschuldigen und dann das Gegenüber sagt, ja, okay, alles in Ordnung, danke für die Entschuldigung, ich verstehe, was du mir sagen wolltest, aber ist in Ordnung, darf dir auch mal passieren so. Wenn ich keine gute Beziehung zu meinem Chef habe und der das ständig macht und sich nicht entschuldigt und dann hinterfrage ich auch dir eine Entschuldigung so.
Genau, und das meine ich eben authentisch zu sein, ne? Wenn du etwas sagst, genau. Dann glauben die Leute das. Weil ich kann dir sagen, wir haben 2012, als mein Vater und mein Onkel noch die Geschäftsführer waren, haben wir eine Filiale übernommen. Das waren, glaube ich, irgendwie 20 Mitarbeiter oder so. Und ich war dafür verantwortlich, dann da neue Arbeitsverträge zu machen und so und habe auch gefragt, wollt ihr neue Arbeitsverträge? Ja, habe ich dann auch gemacht. Und die sind mir dann vor die Füße geschmissen worden, weil also Knebelverträge und keine Ahnung. Und es ist immer schwierig für Mitarbeiter, wenn neue Chefs reinkommen. Dieser emotionale, menschliche Faktor bei Übernahmen und so wird ja völlig unterschätzt. Dabei ist es essentiell. Und ich bin dann immer in diese Filiale gefahren und ich sag dir, ich habe wirklich immer schon Kloß im Hals gehabt. Weil wenn du weißt, du kommst dahin und die hassen dich alle, das war ganz schlimm für mich. Ganz schlimm für mich. Ich habe das dann wirklich gemieden. Und dann ist eben auch da immer so der Punkt gewesen, ich komme dahin und dann war immer, Chefin, hast du mal gleich 5 Minuten Zeit für mich? Und da wusste ich schon, ach Gott, es geht jetzt wieder darum, was alles nicht läuft und mehr Geld und alles ist schlecht und alles ist schlimm. Und das immer so ohne Vorwarnung, ne? Wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, okay, ich möchte ein Gespräch, es geht um folgendes Thema, kann ich mich vorbereiten? Auch wenn es ums Gehalt geht, kann ich gucken, was verdient er? Ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf. Was verdient er? Wo können wir hin? Wie alles diese Dinge. Aber da war es immer so ad hoc Überfall. Ich bin dann wirklich so, so ungern dahin gefahren und bin auch möglichst schnell wieder weggefahren. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, so, nee, jetzt machen wir es ganz anders. Und dann habe ich mich wochenlang, 3 Tage die Woche, in diese Filiale gesetzt. Direkt am Eingang vorne auf den Azubi-Platz. Das, wenn die Kunden reinkamen, so, ah, neue Azubine, ja, genau, hallo, ich bin die neue Azubine. Und habe mich 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, weiß ich nicht mehr, 7 Wochen, egal, habe ich mich da 3 Tage in der Woche komplett von morgens bis abends in diese Filiale gesetzt. Und was ist passiert? Gar nichts. Niemand wollte mit mir reden. Keiner wollte plötzlich, oh, hast du mal 5 Minuten und dies und das? Wir haben zusammen Frühstück gemacht, wir haben zusammen Mittag gemacht, wir haben hier gequatscht, da gequatscht, ich habe Dinge gefragt. Die Beziehung ist wahnsinnig viel besser geworden, weil die einfach vielleicht auch gemerkt haben, ah, das ist auch ein Mensch. Und ich habe dann irgendwann mal zu meinem Betriebsleiter gesagt, so sag mal, was ist das hier? Warum redet jetzt keiner? Also warum will jetzt keiner? Sonst seid ihr doch immer alle da und wollt mir erzählen, wie schlimm alles ist und überhaupt, dass ich hier der Ausbeuter bin und Knebelverträge und hast nicht gesehen. Und da hat er zu mir gesagt, und das werde ich nie vergessen, ja, Mutti ist ja jetzt da. Und da dachte ich erst so, Mutti? Mutti ist natürlich hier in Brandenburg das Wort für Mama. Bei mir in NRW ist Mutti eher ein bisschen negativ besetzt, aber, aber hier halt eben nicht. Hier ist die Mutti halt wirklich die Mama. Und da dachte ich so, Mutti ist doch jetzt da. Und dann hat er gesagt, na, du bist da. Wenn sie was wollen, können sie zu dir gehen. Du bist da, du siehst sie, du siehst, was sie machen. Du wertschätzt, was sie tun. Du bist einfach da. Du bist präsent und nicht, ah, na, ihr macht euer Ding. Und das fand ich so krass, dass meine reine Anwesenheit so viel ausgemacht hat, einfach, dass die Mitarbeiter das Gefühl hatten, ah, da interessiert sich jemand für uns. Ja? Das fand ich wirklich schlimm und faszinierend zugleich, dass ich dachte, das ist ja krass. So, und dann wurde das alles viel besser und dann bin ich halt auch ganz anders dahin gefahren. Die Gespräche wurden ganz anders, weil das war wirklich vorher, was war Tortur. Also da bin ich teilweise angeschrien worden und wo ich dachte, wow, okay, hier ist wirklich der Respekt. Das ist krass, das funktioniert hier so nicht, ne? Aber es war schon Kraft.
Ja, voll. Das ist auch super anstrengend, glaube ich. Gerade diese, wie du sagst, ne, diese Übergaben oder überhaupt eine Transformation. Im Endeffekt ist es ja auch eine Transformation, ne, wie du sagst. Da wird es total oft vernachlässigt, was das eigentlich mit den Leuten macht. Und gerade da brauchen die ja eigentlich diese Connection, diese Transparenz. Wie du sagst, es interessiert sich jemand für mich. Und nicht so, wir wurden jetzt gekauft, hier sind eure Verträge, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. So, macht mal, dass alles besser wird. Also das ist ja schon was, was dich sehr auszeichnet, diese Beziehungen aufzubauen und für die Leute da zu sein. Und auch da, ne, weil du vorhin meintest, du hast ja rigoros aufgeräumt bei euch, den Leuten das Petzen quasi abgewöhnt, also quasi beigebracht, dass Petzen kein Ding ist. Ja, genau. Ja. Und das zeugt ja auch davon. Also klar, ich finde, man muss schon immer ein bisschen gucken, wenn jemand Neues zum Beispiel reinkommt und der wirbelt irgendwas auf, ist es jetzt, weil der nicht zu uns passt oder weil wir die ganze Zeit einen blinden Fleck hatten? Aber wenn es was ist, wo man sagt, der passt halt nicht zu uns, dann auch zu sagen, okay, nee, das funktioniert so nicht, weil es gehen einfach Teams an einzelnen Menschen kaputt. Und unter Umständen geht dann dein ganzes Unternehmen da dran kaputt. Und wenn du das schaffst, quasi die Beziehung zu deinen Leuten so aufrechtzuerhalten, dass du dich um ihr Wohlbefinden und ihren Arbeitsalltag so kümmerst, dass du es auch schaffst, quasi solche Blockaden wie einen schwierigen Mitarbeiter aus dem Weg zu räumen, das hilft natürlich immens. Und dadurch kriegt ihr dieses krasse Arbeitsklima, das euch so erfolgreich gemacht hat.
Ich habe immer gesagt, wenn du irgendwo eine Distel ausreißt, haben die anderen Blümchen ganz viel Platz wieder zum Wachsen. So, und deswegen haben die Leute immer gesagt, du mal mit deinem emotionalen Scheiß. Ja, aber es ist, ich fand, es ist so. Und es ist tatsächlich auch so, weil Mitarbeiter das wertschätzen. Ich habe immer gesagt, wir sitzen alle in einem Boot und wenn einer hinten dran hängt und die ganze Zeit in die andere Richtung zieht, ich habe da weder Zeit noch Bock noch Nerven noch Kraft noch Energie dafür. Wir sind dazu da, um unseren Kunden glücklich zu machen. Und nicht, um hier jetzt irgendeinen in die richtige Spur zu bringen. Ich bin kein Psychologe und ich bin auch hier nicht Samariteranstalt, sondern wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wir sind dazu da, für unsere Kunden zu arbeiten. Und deswegen können wir uns sowas nicht erlauben. Aber du glaubst nicht, wie viele Chefs es gibt, die solche Mitarbeiter einfach aussitzen. Und das ist auch etwas, was ich bei meiner Coaching gelernt habe. Die hat immer zu mir gesagt, Ricarda, du bist nicht dazu da, deine Mitarbeiter zu motivieren. Du bist definitiv dazu da, deine Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Und das ist auch richtig, weil motivieren kann ich nicht. Motivation kommt immer von innen. Ja? Wenn du nicht motiviert bist, deinen Job zu machen, wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, und ich meine, wir haben alle solche Tage, wo wir keinen Bock haben, aber grundsätzlich, wenn du ein Verkäufer bist und du liebst das Verkaufen, wie soll ich dich motivieren? Entweder du hast Bock zu verkaufen oder eben nicht, ja? Aber wenn ich jetzt einen Verkäufer habe, der jedes Jahr, was weiß ich, so und so viele Maschinen verkauft und ich habe einen, der macht das ganze Jahr gar nichts und ich lasse dem das durchgehen. Das ist ja auch so ein Riesenthema in der Führung, dass Schlechtperformer geduldet werden und damit wirklich die High-Performer irgendwann keinen Bock mehr haben. Und das ist ja auch richtig, dass deine guten Leute zuerst gehen, weil die einfach sagen, was soll das? Und das ist etwas, was ich nicht immer zu 100% vermeiden konnte, aber eben doch versucht habe. Und dann gibt es ja eben auch noch den Punkt, es ist wichtig, den richtigen Mitarbeiter zu haben und du hast ja manchmal den richtigen Mitarbeiter nur an der falschen Stelle. Also ich habe auch Mitarbeiter im Unternehmen verschoben, dass ich gesagt habe, keine Ahnung, wir hatten einen Mitarbeiter, der nicht mehr in der Werkstatt arbeiten konnte aufgrund von gesundheitlichen Problemen und wir haben dann dafür gesorgt, dass er ins Ersatzteillager ging, weil er hatte das technische Wissen von den Maschinen und hat dann jetzt so dem Kunden geholfen, wesentlich schneller Ersatzteile zu finden und Ersatzteile zu verkaufen und all solche Dinge. Also da auch zu sehen, habe ich den richtigen Mitarbeiter am falschen Platz. Wenn du natürlich den falschen Mitarbeiter hast, grundsätzlich ist es meistens schlecht. Aber wenn du einen guten Mitarbeiter hast, der einfach nur irgendwie nicht richtig ist an der Stelle oder der einfach Schulung braucht in gewissen Dingen, dann sollte man sich auf jeden Fall immer die Mühe geben. Ne? Und das ist auch so ein Ding, wo ich mit manchen Mitarbeitern halt gesprochen habe, könntest du dir vielleicht vorstellen, dieses oder jenes zu machen? Also so viel Karriere kann man jetzt in so einem Landmaschinenhandel nicht machen, zumindest nicht bei unserer Größe. Aber es gab schon Situationen, wo ich mit Mitarbeitern gesprochen habe, könntest du dir vorstellen, die oder die Schulung zu machen? Nee, auf keinen Fall, habe ich voll keinen Bock drauf und ich will ich gar nicht hin und so. Und nach 2 Jahren kam dann eben der Mitarbeiter und hat gesagt, ja, wir haben doch mal darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt bist du soweit. Okay, alles klar, gut, ja, dann machen wir das jetzt. Also auch da, mir hat es immer wahnsinnig Spaß gemacht, Mitarbeiter wachsen zu sehen an ihren Aufgaben und die einfach in gewisse Positionen zu bringen, wo sie selber nicht gedacht hätten, dass sie da vielleicht hingehören, weil sie das Potenzial dazu haben. Und das, finde ich, muss man schon haben als Führungskraft. Wenn man keinen Spaß an Menschen hat, dann sollte man das mit der Führung besser lassen. Ne? Weil in vielen Fällen wird ja immer noch fachlich befördert und das ist ja einfach eben so ein bisschen das Hauptproblem. Also ich liebe ja Simon Sinek und der hat ja irgendwann mal gesagt, wenn du deinen besten Buchhalter zum Abteilungsleiter machst, dann tust du ihm vielleicht überhaupt gar keinen Gefallen, weil er es vielleicht liebt, an seinem Computer zu sitzen und Sachen von A nach B zu buchen. Weil wenn er jetzt Abteilungsleiter ist, ist er zuständig für die Leute, die jetzt den Job machen, den er vorher machte. Und das können halt einfach nicht alle. Ne? Und das ist so ein Punkt, den ich auch immer beachtet habe, wenn Leute gesagt haben, ich möchte gerne einen Schritt höher gehen. Also ich habe einen Verkäufer gehabt, der gerne Verkaufsleiter geworden wäre. Und da habe ich gesagt, also ich sage jetzt mal ein bisschen lustig und ein bisschen hart, so auf keinen Fall, bei mir never ever, weil der Verkaufsleiter macht genau all die Sachen, auf die du überhaupt keinen Bock hast. Ja? Du hast ja nicht mal Lust, ein Angebot in einem Word-Format zu machen. Du schreibst das ja am liebsten immer noch händisch auf den Zettel. Und ein Verkaufsleiter muss organisieren, strukturieren, der muss die Zahlen im Griff haben und der macht eher administrative Aufgaben und das ist nicht das, was du machen willst. Das heißt, selbst wenn du meinst, du müsstest diesen Job machen, ich weiß, du wirst nicht glücklich in dem Job und deswegen, das funktioniert einfach nicht. Und das müssen die Leute einfach auch verstehen. Also ich finde auch, eine gewisse Art von Transparenz ist halt auch extrem wichtig, wenn du mit deinen Mitarbeitern ein vernünftiges Verhältnis haben willst. Ne? Die denken ja immer, ja, dann habe ich hier noch 2 Streifen mehr am Revers und kriege, was weiß ich, so viel, viel Geld mehr und habe dann eine schöne Position auf meiner Visitenkarte stehen. Aber was tatsächlich hinten dran hängt, wird oft ein bisschen unterschätzt.
Ja, total. Überhaupt dieser Wunsch auf Beförderung oder auf eine Führungsposition kommt ja oft gar nicht daher, dass man diesen Job machen möchte, sondern wie du sagst, dass man das Prestige will, dass das der einzige Weg nach vorne ist, dass man das Gefühl hat, das ist der einzige Schritt, den ich gehen kann oder am besten noch, dass es mein Papa immer von mir wollte oder sowas. Mhm. Und ich finde es gut, dass du da so drauf geguckt hast. Ich finde es oft schwierig, dass das bei den Leuten dann auch so ankommt, ne?
Ja, weil klar, natürlich denkt man ja, ich will irgendwie weiterkommen und weiterkommen. Aber die Frage ist, wohin und macht das Sinn? Weil ist das dann noch das, was mir Spaß macht? Erstens habe ich immer gelernt, bei Verkäufern, man nimmt nie sein bestes Pferd aus dem Rennen. Meistens ist es ja so, dass man den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter gemacht hat. Was für ein Schwachsinn.
Ja.
Man nimmt sich dann 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz erstmal aus seinem Topf, weil der jetzt plötzlich nur noch administrative Aufgaben macht. Und dann ist es so, dass diese guten, richtig guten Verkäufer in der Position des Verkaufsleiters nicht aufhören können mit Verkaufen. Das heißt, sie sind also immer noch im Verkauf unterwegs und vernachlässigen dann die Aufgaben, die sie eigentlich machen sollen. Und da muss man halt wirklich sagen, und das finde ich halt immer total schwierig, also in einer Position wie Geschäftsführung, da musst du eigentlich keine Ahnung haben von dem, was in deinem Laden fachlich passiert, sondern du musst einfach nur deine Leute so eingestellt haben, dass die wissen, okay, wir machen hier das Tagesgeschäft und ich bin halt da oben. Aber wenn du eine Abteilung führst, also wie zum Beispiel eine Buchhaltung oder so, dann ist es ja schon wichtig, dass du auch weißt, was da passiert. Und deswegen finde ich das in den Positionen manchmal schwierig zu sagen, naja, was ist denn jetzt da wichtig? Fachwissen oder Führungsqualitäten? Und es ist ja dann irgendwie eine gute Mischung aus beidem. Mhm. Ne?
Zumindest so diesen Überblick zu haben, was hier passiert und was für uns wichtig ist. Trotzdem, bei den meisten Sachen musst du nicht selber der beste Experte gewesen sein, weil wie du sagst, es funktioniert dann nicht. Aber du musst zumindest den Überblick haben. Und im Endeffekt bei der Geschäftsführung ist es ja dann nur so, dass du nicht den Überblick über alle Überblicke quasi haben kannst. Und deswegen ist es dann irgendwann irrelevant, sondern du brauchst halt gute Leute, die jeweils über ihren Teil den Überblick haben und dir das dann zurückspielen können.
Genau.
Aber Nichtsdestotrotz ist es ja oft wichtig für die Leute, die müssen ja diese Erkenntnis selber haben, ne? Weil wenn du dem guten Verkäufer sagst, du kannst bei mir nicht Verkaufsleiter werden, weil du wirst da drin nicht glücklich, weil ich das quasi überblicken kann und er dir dann erzählt, hey, du weißt aber gar nicht, was ich eigentlich will und ne, und das wollte ich schon immer und du hältst mich zurück und keine Ahnung was, ist dann natürlich schwierig, weil die Leute müssen die Erkenntnis ja selber haben, richtig, um zu checken. Und ich finde es gut, dass man dann so der Anstoß dafür ist, so überleg dir das mal, weil der Job ist das und das und das. Ich glaube ja nicht, dass das was für dich ist. Und dann kann man ja immer noch einen Weg finden, okay, warum möchtest du es überhaupt machen? Ja, ich möchte mich weiterentwickeln. Okay, aber wie kannst du dich anders weiterentwickeln, ohne diese Position zu machen, die dir eigentlich gar keinen, genau, Spaß macht?
Genau. Ich habe zum Beispiel einen Werkstattmeister gehabt und früher war es so, dass der Werkstattmeister, der war das Lexikon. Ja, da ging jeder hin und ja, so. Heute ist es so, dadurch, dass auch die Landmaschinen einfach so spezialisiert geworden sind, du hast in der Werkstatt Servicetechniker für Erntemaschinen, für Traktoren, für keine Ahnung, allen möglichen Scheiß. Das heißt, ein Werkstattmeister kann das gar nicht mehr alles wissen, dieses Spezialwissen. Und ich habe dann zu dem Werkstattmeister gesagt, du bist dazu da, die Werkstatt zu organisieren. Du bist vor allen Dingen dazu da, auch die Kohle reinzuholen. Rechnungen schreiben, Garantieanträge, all diese Sachen. Und die Leute effektiv einzuteilen, dass die nicht von A nach B fahren, völlig sinnlos, sondern dass das wirklich effektiv gestaffelt ist. Und dann kam irgendwann so, ja, ich wollte jetzt gerne nochmal einen Klimaanlagenkurs machen. Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Weil, warum? Du sollst in der Werkstatt nicht, ja, arbeiten. Du sollst in deinem Meisterbüro arbeiten, mit den Leuten zusammen, aber vor allen Dingen alles organisieren. Und das ist halt oft so, viele haben vor ein paar Jahren einen Meister gemacht, um eben Meister zu sein. Und Meister sind ja 4 Teile. Und der letzte Teil ist vor allen Dingen der betriebswirtschaftliche Teil. Und der wurde immer nur so, ja, gerade so durchgewürgt. Ja? Dabei habe ich immer gesagt, das ist der wichtige. Also es gibt einen rechtlichen, der ist wichtig, und der betriebswirtschaftliche. Das sind eigentlich die beiden wichtigsten. Die ersten beiden, wo es um Fachwissen geht, die sind überhaupt nicht wichtig, weil dafür habt ihr heute eure Spezialisten in der Werkstatt. Und es ist halt immer dieses, womit ich nicht klarkam, war so dieses Machtaffine. Ja? Mit solchen Leuten komme ich nicht gut klar. Dieses, ja, ich bin jetzt hier der Chef und ich habe es jetzt hier zu sagen. Wenn ich solche Vibes hatte bei mir in Bewerbungsgesprächen oder so, oder es stellte sich irgendwann heraus, dass ich mal einen Mitarbeiter eingestellt. Also im Bewerbungsgespräch super, auch ich habe viele Mitarbeiter mit anderen Mitarbeitern zusammen interviewt und dann gesagt, geht oder nicht. Und dann nach 6 Wochen hatten wir irgendwie eine Veranstaltung und dann habe ich in unserer kleinen Werkstatt, habe ich dann gestanden und geraucht und da hat er zu mir gesagt, ja, also das wird es unter mir auch nicht mehr geben. Und da dachte ich so, Entschuldigung? Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber dürfte ich dich kurz daran erinnern, das ist übrigens meine Werkstatt hier, ja, und ich mache das hier so, wie ich will. Und so ging das dann die ganze Zeit weiter, dass er also wirklich so diesen machtaffinen Vibe, und überall hatte er jetzt plötzlich die Leute unter Kontrolle und hat die dann bevormundet und so. Und dann habe ich ihn ins Büro gestellt und dann hat das genau 2,5 Minuten gedauert und dann hat meine Cousine zu mir gesagt, so, das war neuer Rekord. Kündigung in 2,5 Minuten mit wie viele Urlaubstage er noch hat und alles. Sowas geht nicht. Das, ne? Und das habe ich auch ganz selten gehabt, dass Mitarbeiter in Bewerbungsgesprächen super waren und dann wirklich nach einem halben Jahr plötzlich ein ganz anderes Gesicht hatten oder so. Das habe ich auch nicht so oft gehabt. Aber wenn, dann haben sich unsere Wege auch relativ schnell, ja, wieder getrennt. Ja. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass man hart ist oder eine schwarze Witwe, sondern einfach, dass einem die anderen Mitarbeiter wichtig sind. Das war eben das, was meine Mitarbeiter auch geschätzt haben, dass sie gesagt haben, okay, das Team steht im Vordergrund und deswegen brauchen wir sowas einfach nicht. Ne?
Ja. Voll gut, hast du auf jeden Fall schon richtig, richtig viele Sachen gesagt, wie man das auf jeden Fall gut hinbekommt und wie man das gut macht. Jetzt wollte ich dich mal noch fragen, was waren denn so Herausforderungen, die du hattest? Weil bisher klingt das alles super, aber ich bin mir sicher, das war nicht von Anfang an alles so super.
Also ja, es war natürlich am Anfang, wie ich schon angedeutet habe, schwierig, das so in die Köpfe der Mitarbeiter und der Kunden zu kriegen, dass ich halt nicht dazu da war, um mit den Verkäufern nochmal rauszufahren und eine Zahl durchzustreichen und dann 10 € weniger drunter zu schreiben, weil ich gesagt habe, also das kann ja jeder. Und auch die Mitarbeiter, dieses, ja, soll ich das jetzt alles selber machen oder was? Jetzt mache ich auch noch deinen Job. So, nein, das war übrigens nie mein Job. Dann war es auch so, dass wir tatsächlich 2014, 2015, 2016 absolut in eine Wirtschaftskrise gerutscht sind. Also wir haben 2013 haben unsere Väter quasi mit einem Bombenjahr abgeschlossen und dann ging es wusch, also absolut bergab. Milchpreise etc. pp., alles war im Keller. Das war natürlich schon hardcore, sich da durchzuboxen und auch gewisse Entscheidungen zu treffen, die nicht gerade bei allen Anklang gefunden haben. Ne? Allerdings muss ich sagen, durch diese Transparenz, und ich bin ja immer gerne ein Erklärbär gewesen, weil mir immer wichtig war, dass die Leute einfach auch verstehen, warum ich das mache. Und ich habe auch mal gesagt, ich weiß, dass dir das jetzt nicht gefällt, aber es geht halt nicht anders. Aber trotzdem sich selber treu zu bleiben und nicht in so ein Everybody's Darling. Also mein Controller hat am Anfang immer ganz gerne zu mir gesagt, ja, du bist hier immer Everybody's Darling. Und da habe ich gesagt, ich bin überhaupt nicht Everybody's Darling. Ich versuche halt einfach nur erstmal den freundlichen Weg. Also da bin ich auch immer noch ein Freund von, erstmal ein vernünftiges Gespräch zu führen. Und wenn es dann gar nicht geht, dann wirklich auch mal die härteren Töne anzuschlagen. Was ich auch gemerkt habe, durch meine sehr soziale Ader, habe ich natürlich auch Mitarbeiter gehabt, die das maßlos ausgenutzt haben. Bis ich das dann gemerkt habe. Ne? Hat auch ein bisschen gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Das waren auch so absolute Niederlagen, wo du so denkst, oh mein Gott, ich bin aber auch wirklich, wie doof kann man eigentlich sein? Ja, trotzdem habe ich immer gesagt, deswegen verliere ich jetzt nicht das Vertrauen in alle anderen. Ihr kriegt immer alle 100% Vertrauensvorschuss, weil es kann immer mal Mitarbeiter geben, die gerade eine schwierige private Phase haben oder was auch immer, wo man einfach mal ein bisschen, ja, sag ich mal, ein bisschen vorstrecken muss oder in Vorleistung gehen muss. Und irgendwann nimmt das Ganze dann halt überhand. Ne? Es war natürlich auch schwierig. Es waren zwei Mitarbeiter im Haus, die dann auch wirklich im Juni 2014, ein halbes Jahr nachdem Julia und ich angefangen haben, gegangen sind, weil die sich so gedacht haben, ach, da kommen die beiden Mädels und so und wir übernehmen das dann hier und die können dann so machen, wie wir sagen. Ja? Und die sind dann wirklich mit Pauken und Trompeten an einem Freitag, den 13. gegangen worden. Und das war für andere Mitarbeiter wirklich so ein Punkt, wo die gesagt haben, Alter, das war so ein Donnerschlag. Da wusste jeder, hier sitzt niemand auf einem festen Stuhl in dieser Firma. Und das hat so laut gedonnert, das haben die, glaube ich, bis nach Bruchsal zu John Deere gehört. Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man sich nochmal so Respekt erarbeitet hat. Natürlich auch diese ganze Zusammenarbeit mit John Deere war auch wirklich so ein harter Kampf für mich persönlich, wie ich vorhin schon angedeutet habe, immer dieses, da werden Fragen gestellt, die du nicht beantworten kannst, aber du traust dich auch nicht zu sagen, ist überhaupt nicht mein Job, keine Ahnung, rufe ich mal eben wen an, den ich frage, so wie ich das in der Firma auch machen würde. Das hat länger gedauert, bis das auch da akzeptiert worden ist, weil das ist wirklich schlimm, wenn man in so einer Männerdomäne ist als Frau und Dinge anders macht und sich dann immer noch so dumm fühlt, weil man denkt, ich weiß das nicht, ich kann das nicht. Also in der Firma kein Problem zu sagen, ich weiß das nicht, kannst du es mir erklären oder kannst du mir helfen? Aber bei John Deere, weiß ich, habe ich auch so oft dann einfach gelabert. Ne? Irgendwas, scheißegal, war einfach gelabert. So. Und das sind auch so Sachen, die schwierig sind. Aber man muss sich halt einfach immer treu bleiben und irgendwann sagen, nee, ich mache das einfach anders. Weil
ja,
im Endeffekt, wie ich gesehen habe, hat sich's einfach ausgezahlt und andere waren dann eher neidisch, wie sich der Erfolg einfach so hinten anschließt, ne, der finanzielle. Weil ich habe immer gesagt, von Zahlen habe ich gar keine Ahnung. Also das macht alles Ronny. Du brauchst natürlich auch Leute, denen du vertrauen kannst. Das ist natürlich, du musst auch Glück haben. Ja. Das Quäntchen Glück gehört einfach dazu. Und dieser Controller war einfach ein großes Quäntchen Glück. Und wie gesagt, dann auch interessiert sein immer an dem, was man macht. Ne? Man darf nicht dieses, ich bin jetzt hier studiert, deswegen weiß ich alles und deswegen setze ich mich jetzt hier hin und ich bin jetzt hier die Chefin und ihr macht jetzt gefälligst alle, was ich sage. Es war auch immer ein bisschen der Kampf zwischen nicht zu freundschaftlich zu sein. Also wo setze ich die Grenze? Das ist auch so eine Sache, die sich wirklich einschleift. Also wo am Anfang manchmal so ein bisschen die Grenzüberschreitungen sind, die man dann klar wieder definieren muss, damit irgendwann jeder Mitarbeiter weiß, okay, wir haben einen, ich sag mal, freundschaftlichen Umgang auf Augenhöhe mit unserer Chefin, aber das ist nicht unsere Freundin. Die ist immer noch die Chefin und wir können ihr sehr deutlich auch nett und freundlich sagen, was wir auch an Kritik zu äußern haben, aber eben respektvoll und nicht so, als wäre sie hier, keine Ahnung, unsere Freundin, mit der wir nächste Woche wieder in der Bar sitzen und ihr da mal sagen, was uns alles nicht gefällt. Ne? Das ist auch schon so eine Sache, die einfach Zeit braucht. Und das Coaching, was ich gemacht habe, das war auch wirklich hart. Also das war so viel Input oft und so oft, dass ich dachte, ja, ich mache das genau richtig. Und dann so, nein, totaler Quatsch. Aber es ist gut, weil es muss wehtun, damit sich überhaupt was bewegt. Ne? Es bringt nichts, wenn dir immer jemand sagt, oh ja, ganz toll, du machst das ja super und du bist überhaupt die Beste, weil ich halt manchmal, wenn ich gemerkt habe, so will ich nicht sein, habe ich versucht, es genau 100% in die andere Richtung zu machen, was auch totaler Quatsch war.
Mhm.
Wo meine Coachin dann gesagt hat, so, nein, das brauchst du auch nicht. Dieses Extrem brauchst du auch nicht. Du musst für dich die goldene Mitte finden, wo du das Gefühl hast, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich sicher. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig war, was für mich ein Riesenthema war, war Souveränität. Souverän bleiben, mhm, in Gesprächen, nicht emotional werden, nicht sich angegriffen fühlen, nicht angreifen. Ja, weil wenn man so wie ich eigentlich immer etwas verunsichert ist, dann kann so ein emotionaler Angriff von einem Mitarbeiter ganz schnell in diese Situation umschlagen, dass man zum Gegenangriff übergeht.
Mhm.
Na? Und das ist mir sicherlich oft passiert am Anfang. Und irgendwann war es halt so, dass ich Gespräche Tage vorher, nachts im Traum durchgegangen bin und ich immer wieder für mich beschlossen habe, okay, und wenn du das Gefühl hast, oh, das geht jetzt hier gerade, atmen, Ruhe bewahren, 5 Sekunden drüber nachdenken. Man kann auch Gespräche abbrechen und sagen, das geht jetzt so nicht weiter. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir nicht weiterkommen. Wir machen das morgen weiter oder nächste Woche oder nächsten Termin.
Mhm.
Aber wirklich diese Souveränität, die hat lange gedauert. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin jetzt souverän, ich bin gefestigt in mir, dann glitzernd wie das Meer, dann, ja, genau, ja, ja.
If you know, you know. Ne?
Dann sind auch ganz viele andere Probleme plötzlich nicht mehr so schlimm, ne? Weil ich sag mal, Mitarbeitergespräche sind ja für Personen, die in sich unsicher sind, ist das ja am Anfang die Hölle. Weil du ja immer nur das Schlimmste erwartest. Und du kriegst ja auch als Chef immer oder als Chefin immer nur alles erstmal auf dem Teller, was nicht läuft, was ja auch völlig normal ist.
Ja.
Aber man sagt ja auch, wenn du oben an der Spitze bist, bist du halt auch einsam. Und das ist für mich als Teamplayer natürlich auch schwierig gewesen, dieses, okay, ich muss die Einsamkeit aushalten, weil ich jetzt eine Entscheidung treffe, die sehr unpopulär ist. Aber ich weiß, sie ist richtig. Und wenn wir in 2 Jahren rückblickend gucken, dann sehen wir, dass sie richtig war. Und ja, das ist wirklich schwierig, nicht darauf reinzufallen, einfach mitzumachen, was jetzt gerade am einfachsten ist. Nicht den einfachen Weg gehen, sondern den Weg, der richtig ist.
Mhm.
Und das muss man sich vorher im Kopf klar machen. Wo will ich hin? Und dann darauf hinsteuern und nicht ad hoc in Gesprächen mitlaufen. Das ist etwas, was ich ganz viel am Anfang gemacht habe. Ne? Und ja,
ja, das
und falsche Versprechungen. Also das ist ja etwas, was ich hasse wie die Pest. Wenn man sagt, ja, auf jeden Fall können wir so machen und dann machen wir es nicht. Weil das sind auch so Dinge, die ich mir zum Teil von unserer Vorgeneration angehört habe, wo ich so gedacht habe, nee, also wenn ich einem Mitarbeiter sage, ich möchte, dass du das und das machst, bis dann und dann, dann muss ich dann auch schon nachfassen. Und ich weiß zum Beispiel, bei meinem Onkel war es oft so, dass er Aufgaben verteilt hat, auch an mich. Und dann sind wir aus dem Büro raus und dann so, pfts, was interessiert mich sein Geschwätz vor 5 Minuten? Was jetzt ein bisschen hart ist, aber das ist halt auch schlimm, ne? Weil jeder wusste, er fasst nicht wieder nach, weil er sich nicht notiert hat, dass er in 6 Wochen nochmal nachfassen soll. Und dann war das Thema wieder gegessen und dann kriegst du als Mitarbeiter auch das Gefühl, das, was du da machen sollst, ist einfach gar nicht wichtig, weil es sich dann nach hinten ausschleicht, sondern du musst halt wissen, okay, wenn ich diese Aufgabe kriege und die muss ich bis dann und dann erledigen, dann weißt du genau, an dem Tag steht die Chefin auf der Matte und fragt so, wie sieht's aus? Ne? Und wenn du das halt auch nicht hast, diese Berechenbarkeit und dass du dich darauf verlassen kannst, im Guten wie aber natürlich auch im Schlechten, dass da was passiert, dann ist das echt schwierig. Und das war für mich immer wichtig, zu sagen, okay, wir haben das besprochen, wir machen das so, dann machen wir das auch so. Und wenn es einen wirklich guten Grund gibt, warum wir das nicht so machen können, dann wird das früh genug kommuniziert. Weil es gibt immer Situationen, wo irgendetwas nicht klappt, ne? Aber dann so zu tun, als wären die Mitarbeiter doof, als hätten die das vergessen oder als würden die das nicht kapieren oder so, das hasse ich. Es gibt so viele Leute, die Versprechungen machen und dann denken, ach naja, fragt nie wieder einer nach. Aber doch, weil Mitarbeiter fragen etwas, weil es sie interessiert und dann wollen sie es auch wissen. Und wenn du dann nie wieder drauf eingehst als Chef, das finde ich, ist eine absolute Katastrophe.
Mhm.
Also noch mehr kannst du den Respekt gar nicht verlieren bei deinen Leuten.
Ja. Ja, voll wichtig. Auch was du noch gesagt hast zu dem Thema Freunde sein, weil wir jetzt ein paar Mal drüber geredet haben, ne, dass Beziehungen aufbauen so wichtig ist, aber das trotzdem abzugrenzen zu Beziehungen sind nicht gleich Beziehungen und was sind unsere Grenzen hier in dieser Beziehung? Das bedeutet nicht, dass wir Best Friends sind und das bedeutet auch nicht, dass ich dir immer alles recht mache und dir immer alles schönrede und dir immer alles verspreche. Und trotzdem haben wir hier ein gutes Miteinander, eben gerade diesen Respekt. Du hast jetzt voll oft von deiner Coachin erzählt. Gab es einen bestimmten Grund, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt einen Coach, oder hast du das einfach von vornherein gesagt, du möchtest nicht so sein wie die Vorgeneration, aber weißt nicht so genau, wie da hinkommen? Was war so deine Hintergründe?
Also ich wollte das einfach mal ausprobieren, weil ich so das Gefühl hatte, das könnte etwas sein, was mir hilft. Weil die erste Frage, die ich im Coaching gestellt habe, war, sag mal Anne, was macht eigentlich so ein Geschäftsführer den ganzen Tag? Und dann haben wir erstmal herzlich gelacht und da hat sie gesagt, perfekte Einstiegsfrage, Ricarda, weil genau das ist der Punkt. Was macht so ein Geschäftsführer eigentlich den ganzen Tag? Ja? Weil ich für mich wusste, ich bin nicht wie mein Vater im Gebrauchtmaschinen- und After-Sales-Geschäft, ich bin aber auch nicht wie mein Onkel im Verkauf unterwegs, sondern ich bin dann nur noch die Geschäftsführung. Was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Ja? Also was ist eigentlich mein Job? Und damit wussten Anne und ich eigentlich, dieses Coaching kann nur sehr erfolgreich werden. Und das hat halt richtig Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es war auch sehr, sehr anstrengend und manchmal eben auch sehr niederschmetternd. Aber das war eigentlich der Beweggrund. Und dass Anne da auch genau die richtige Person für mich war, das war auch eher so ein Zufall. Weil es war natürlich gut, dass sie schon viele Sachen bei uns in der Firma gemacht hat, sodass sie auch die Mitarbeiter kannte. Das heißt, wenn ich jetzt mal von einem Mitarbeiter gesprochen habe, so, ach, ich komme damit gar nicht klar, warum ist der immer so oder warum macht der das so oder wieso nervt der mich so, wusste sie natürlich, von wem ich spreche und welche Persönlichkeitsmerkmale da im Vordergrund standen. Das war natürlich perfekt. Aber ich kann das nur jedem raten. Klar, es gibt natürlich auch schlechte Coach, gar keine Frage. Haben wir ja vorhin auch schon thematisiert. Weil im Coaching ist es ja so, dass dein Coach oder deine Coachin, die lässt dich ja die ganze Arbeit machen. Du musst ja selber an dir arbeiten. Es ist ja nicht so, dass du irgendwo hingehst und dir wird jetzt was beigebracht und wird Wissen eingetrichtert, sondern es wird ja oft eher erfragt, okay, wie würdest du das machen? Warum? Oder hast du schon mal überlegt, es vielleicht so zu machen? Oder überleg dir bis zum nächsten Mal mal 3, 4 Sachen, wie du das tun würdest oder in welchen Situationen das passiert. Und eigentlich ist es ja so, du gehst ja dahin, damit du die ganze Arbeit machst, ja? Aber das ist...
ja, Hilfe zur Selbsthilfe.
Ganz genau. Aber das ist absolut, finde ich, existenziell, wenn man in einer Führungsposition ist. Und vor allen Dingen auch, um herauszufinden, bin ich überhaupt eine Führungskraft? Weil ich glaube, eine Führungskraft zu sein, es gibt ja immer die Frage, kann man das erlernen oder nicht? Ne? Und ich finde, Führung ist etwas, was man sicherlich verstärken kann und auch verbessern kann. Aber ich bin wirklich der Meinung, wenn man nicht so ein gewisses Potenzial an Führungsqualitäten oder Führungsmerkmalen einfach schon in sich hat und was ich vorhin auch gesagt habe, dass man gerne mit Menschen arbeitet und nicht so ein, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, ein Nerd ist, der wirklich ein absoluter Fachspezi ist und wirklich am liebsten vorm Computer sitzt und was weiß ich macht, dann muss man sich halt auch eingestehen, dass es eben vielleicht nicht funktioniert. Dass ich eben keine Führungsperson bin und deswegen vielleicht auch nicht in diese Position gehöre. Ne? Bevor ich in der Firma war, hat John Deere auch immer angeboten, so Assessments zu machen mit Mitarbeitern, um zu gucken, können die in eine andere Position oder eben nicht. Ne? Und dann wurde da halt so ein Assessment Center gemacht und da kam dann halt auch bei manchen Mitarbeitern raus. Also das ist eine wahnsinnig überqualifizierte Sacharbeiterposition, die dieser Mitarbeiter ausfüllt, aber Führungsqualitäten zero. Weil wirklich stumpf, 8 Stunden mein Job, wirklich auch wunderbar, ganz toll in dem Bereich. Aber Menschen führen, das sollten wir besser lassen. Und das fand ich auch gar nicht so schlecht.
Ja, das ist noch wichtig. Und gerade in so einem Coaching, wenn man jetzt sich wirklich hinterfragt, sagt, möchte ich wirklich die Führungskraft sein, oft arbeitet man dadurch ja dann auch gleichzeitig, was man denn eigentlich möchte.
Genau.
Also das kommt damit ja dann oft, geht es einher. Du gehst ja nicht ins Coaching und gehst dann, ja gut, das will ich nicht, jetzt weiß ich immer noch nicht weiter.
Richtig.
Sondern meistens weiß man das ja dann. Voll stark. Ich finde es voll gut, dass du das von Anfang an dann auch gesagt hast, ne? Weil du hättest ja auch einfach sagen können, ja, intuitiv kann ich das ganz gut, wird schon passen. Aber ich bin mir sicher, dass das mit zu deinem Erfolg auch beigetragen hat, das so gezielt anzugehen.
Absolut, weil ich habe wirklich immer gedacht, naja, ich habe so eine gewisse, ich war halt auch beim Sport oft Team-Captain, ne? Auch wenn ich da jetzt nicht unbedingt der beste Spieler war beim Volleyball oder beim Tennis, aber ich war halt immer irgendwie so ein bisschen der Captain und manche haben auch gesagt, ich bin immer so ein bisschen der Klebstoff in der Mannschaft. Aber ich habe halt wirklich beim Coaching dann auch gemerkt, es gibt Situationen, wo ich Dinge, also aus heutiger Sicht grundlegend falsch gemacht habe. Also komplett anders, als ich sie heute machen würde. Und es ist einfach so schön, wenn man irgendwann das Gefühl hat, ah ja, gut. Weil irgendwie, wenn man Dinge ja so macht, weil man denkt, sie sind richtig und man stellt fest, eigentlich ist es völlig kontraproduktiv, fühlt man sich ja auch irgendwie nicht gut. Ne? Und wenn man irgendwann das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt diese gewisse Souveränität und auch zu sagen, nee, das geht jetzt hier nicht weiter, ich muss das jetzt hier einfach mal abbrechen, dann fühlt man sich einfach auch besser damit und man stellt einfach auch fest, dein Gegenüber fühlt sich auch besser damit, auch wenn das im ersten Moment immer sich blöd anfühlt. Aber eigentlich ist es richtig. Na, und deswegen ist Coaching einfach, finde ich, als Führungskraft total wichtig.
Ja, finde ich auch.
Sehr gut, dann sind wir uns ja einig.
Dazu abschließend noch die Frage, die ich immer stelle. Was würdest du jemandem raten, der sich überlegt, in die Führung zu gehen oder gerade in die Führung gekommen ist?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall zum Coaching gehen. Weil ich denke, dass, ja, definitiv. Nein, wirklich. Weil, wie wir vorhin auch gesagt haben, du stellst fest, kannst du das überhaupt? Weil ich denke, wenn du einen guten Coach hast, wird er dir auch sagen, ist vielleicht doch nicht so deins. Mhm. Und wenn du aber eine Führungspersönlichkeit bist, dann ist der Coach derjenige, der dir am meisten dabei hilft, dich selber in deiner Führungsposition zu festigen. Weil ich sag mal, wenn du eine Führungskraft bist im unteren Level, bist du ja wahrscheinlich auch noch nicht so gefestigt und hast vielleicht eben auch Leute über dir, die anders sind. Und dann auch zu lernen, wie gehe ich damit um, mit meiner Führungskraft mal ein Feedbackgespräch zu führen und zu sagen, okay, ich brauche Folgendes von dir, um meinen Job vernünftig machen zu können. Ja? Und das sind so Sachen, wo ein Coach dir einfach klar macht, warum das wichtig ist, dass du das machst. Es geht ja nicht darum zu sagen, oh, ich möchte jetzt hier die beste Führungskraft werden. Natürlich möchtest du das. Aber es gibt eben auch Situationen, wo du lernen musst, warum muss ich das jetzt so und so machen, damit es einfach auch erfolgreich wird. Und ich finde wirklich, das Coaching ist das Beste, was man da tatsächlich machen kann, um sich da richtig weiterzuentwickeln.
Ja, glaube ich auch. Glauben viele Leute noch nicht. Deswegen finde ich es auch schön, dass du da so offen auch über deine Coaching-Reise gesprochen hast heute. Und danke dir vielmals, dass du da warst, über deine Erfahrung gesprochen hast, uns an deiner Reise hast teilhaben lassen.
Sehr gerne.
Und wünsche dir auch für den weiteren Weg alles Gute natürlich. Weil ich bin mal gespannt. Ich werde es ja mitbekommen, was jetzt bei dir so passiert.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Dann danke dir und wir hören uns auf jeden Fall.
Das machen wir.
Ricardas Geschichte hat mich mega beeindruckt und ich finde es so toll, wie offen sie über alles gesprochen hat. Sowohl über das, was richtig gut geklappt hat und was sie auch so erfolgreich gemacht hat, als auch über die Dinge, die halt schwierig für sie waren. Also wie sie auch gesagt hat, man nimmt ja oft von den Herausforderungen anderer mehr mit als von den Erfolgen. In diesem Sinne hoffe ich, dass für dich auch etwas dabei war, was du vielleicht für dich mitnehmen kannst und in deinem Alltag entsprechend integrieren kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der von Ricardas Geschichte profitieren würde, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.